ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christin Schenten.
Die Ukraine-Unterstützung ist von Frau von der Leyen so ein bisschen als zentrales, normatives Thema der EU aufgestellt worden. Aber da fällt ganz viel hinten runter, nämlich andere Grundwerte der EU. Meloni baut in Italien gerade diesen Staat um zu neofaschistischen Strukturen. Will man das wirklich? Will man wirklich mit diesen politischen Akteuren gemeinschaftliche Politik machen?
Die ukrainische Perspektive setzt sich nicht so theoretisch mit den Entwicklungen in Europa auseinander, sondern sie setzt sich sehr konkret damit auseinander, was kommt hier an Hilfe und was kommt hier nicht an. Hier wünscht man sich ein liberales Europa, dessen Teil man dann irgendwann auch selber wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es wirklich eher die Frage, wer liefert was, wer unterstützt wie und nicht nur mit Worten, sondern eben mit Taten.
Selten war es wichtiger, dass die Europäische Union zusammensteht, eine Antwort findet auf den Krieg Russlands in der Ukraine, um sich letztlich auch selbst zu schützen und zu verteidigen. Doch nun, so kurz vor den Wahlen zum EU-Parlament, scheinen ausgerechnet die Kräfte am erfolgreichsten, die die Europäische Union eigentlich ablehnen. Damit steht nicht nur die Unterstützung für die Ukraine auf dem Spiel, sondern auch die Stabilität der Europäischen Union selbst. Das ist mein erster Gedanke hier in dieser Ausgabe des zweiten Gedankens auf Radio 3. Ich bin Ann-Christin Schenten und wir sprechen heute über die EU-Wahlen, die in nicht mal 2 Wochen anstehen. Und meine Gäste heute sind die Politikwissenschaftlerin Miriam Hartlapp, Professorin am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin und zugeschaltet aus Kiew der Ukraine-Korrespondent der ARD, Vassili Golot. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke.
Jetzt bin ich aber auch gespannt, auf Ihre ersten Gedanken zur kommenden EU-Wahl. Frau Hartlapp, wohin steuert die Europäische Union aus Ihrer Sicht?
Ja, die Wahlen zum Europaparlament sind hochspannend, weil sich ganz viel verändern könnte. Wir haben historisch eigentlich immer sowas wie eine große Koalition im Europäischen Parlament gehabt, zuletzt mit Unterstützung der Renew, also quasi der Liberalen auf europäischer Ebene. Das wackelt. Die werden wahrscheinlich keine Mehrheit mehr haben. Gleichzeitig haben wir einen erstarken rechter und rechtspopulistischer Fraktionen und damit sehr viel mehr europakritische Stimmen im Europäischen Parlament. Das stellt die gemeinschaftliche Politikgestaltung vor Herausforderungen. Das wird komplexer, das wird schwieriger. Und gleichzeitig sind die Herausforderungen, vor der die EU steht, mit Blick auf Sicherheit, mit Blick auf Fragen von Reformen, sehr, sehr groß diesmal.
Vassili, wir duzen uns, weil wir uns kennen, das nur am Anfang zur Orientierung. Jetzt aus einer ukrainischen Perspektive, glaubst du, die EU wird nach diesen Wahlen noch eine stabile Institution sein, auf die sich die Ukraine verlassen kann?
Das hoffe ich. Das hoffe ich einerseits für die Europäische Union, das hoffe ich aber auch für die Ukraine. Die Stärken und Schwächen der EU liegen ja in ihrer Komplexität. Es gibt in kaum einem anderen Parlament eine so aktive Demokratie wie im EU-Parlament. Es bilden sich immer wieder unterschiedliche Mehrheiten in der Sache. Und auch die Ukraine steht ja für eine lebendige Demokratie, auch wenn sie durch den russischen Angriffskrieg massiv leidet. Und die große Hoffnung der ukrainischen Zivilgesellschaft ist es eben, von Brüssel mehr Stabilität zu lernen, mehr Struktur zu lernen, selber dadurch besser zu werden und sich selber dadurch an die Europäische Union anzunähern.
Vassili, du hast vor ein paar Tagen ein Foto auf Instagram geteilt. Darauf hat man ein Plakat gesehen auf dem Maidan in Kiew und darauf stand: EU, wach auf, hilf der Ukraine jetzt Leben zu schützen oder zahl in ein paar Jahren viel mehr, um die Leben der EU-Bürger zu schützen. Das jetzt so kurz vor der Wahl zeigt das auch erstmal, wie wichtig diese Wahl auch für die Ukraine ist und dass eben auch das Überleben der Ukraine mit dieser Wahl steht oder fällt.
Ich glaube nicht, dass das Überleben der Ukraine nur mit dieser Wahl steht oder fällt, aber diese Wahl ist natürlich wichtig. Sie wird darüber entscheiden, wie die Europäische Union in den nächsten Jahren aussehen wird, auch strukturell. Da gibt es ja viele Fragen, die mitkommen. Wie wird eine neue EU-Kommission aussehen? Wird es vielleicht einen Kommissar, eine Kommissarin für Verteidigung geben? Das ist zum Beispiel etwas, was der Ukraine helfen könnte, wenn es sozusagen zentralisierter möglich wäre, in der Europäischen Union, innerhalb der Europäischen Union, die militärische Unterstützung zu strukturieren. Das würde aber auch natürlich der Europäischen Union selbst helfen. Was aber aber ebenso zentral ist, ist der Kurs, für den sich die europäischen Hauptstädte entscheiden. Und die Frage, die mir bisher niemand beantworten konnte, wir beobachten das Geschehen in der EU ja auch seit einiger Zeit, ist, was wollen die eigentlich? Wollen sie wirklich einen nachhaltigen und einen gerechten Frieden in der Ukraine? Dann müssen alle mehr tun, und zwar militärisch, politisch und wirtschaftlich. Oder wollen sie Frieden nur als populistisches Schlagwort missbrauchen, wie wir das ja in Teilen im aktuellen Wahlkampf erleben?
Wenn wir jetzt vielleicht mal sogar ganz aktuell schauen, wir hatten das Treffen von Macron und Scholz, auch da ging es um die Ukraine. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf europäische Länder schauen, die sich mit der Ukraine beschäftigen, auch da ging es um die Fragen, darf die Ukraine zum Beispiel auch auf russischem Staatsgebiet angreifen? Frau Hartlapp, wenn Sie auf diese Position der europäischen Länder, vielleicht auch Macron und Scholz, Sie kennen sich ja sehr gut aus mit deutsch-französischen Beziehungen, schauen, haben Sie das Gefühl, da sind klare Positionen, klare europäische Positionen zu erkennen?
Naja, die haben Einigkeit demonstriert. Das war ein Treffen, wo sie das wirklich auch bewusst nach außen gestellt haben. Gleichzeitig wissen wir historisch, dass das sehr unterschiedliche Interessen und Positionen sind, was die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Frankreich war immer ein Land, was in der EU auch für eine stärkere Souveränität, eine Unabhängigkeit von NATO und USA argumentiert hat und stand den Transatlantikern einfach gegenüber. Ja, und diese unterschiedlichen Positionen, die prägen bis heute auch die Ideen über eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Gleichzeitig ist das ein Politikfeld, wo die EU eigentlich wenig Kompetenzen hat. Ja, es gibt gar kein gemeinsames Budget, es gibt keine europäische Armee. Man muss mit Einstimmigkeit entscheiden. Und das in einem Bereich, wo die Herausforderung sehr groß wird, das macht das Handeln schwierig. Und damit ist auch in gewisser Weise eine Schwierigkeit verbunden. Wenn man jetzt sagt, wir machen ganz viel europäische Außen- und Sicherheitspolitik, aber gleichzeitig diese unterschiedlichen Positionen und keine Kompetenzen, Schwierigkeiten hat zu entscheiden gemeinsam, dann hat das ein Potenzial, viele Akteure auch zu frustrieren. Das betrifft die Ukraine, aber das betrifft auch die Bürger in den europäischen Mitgliedsländern, die denken, oh, jetzt kommt ganz viel europäische Politik in dem Bereich und dann passiert so wenig. Ja, das ist schon eine Herausforderung an dieser Stelle.
Ja, trotzdem ist das Thema Sicherheit, Frieden, Verteidigung ja zentral in diesem Wahlkampf, zum Beispiel hier in Deutschland. Also wenn man durch die Straßen läuft, sich die Wahlplakate anschaut, dann sieht man ganz oft eben diese Wörter Frieden, Sicherheit. Die FDP, die macht ihre Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zur Eurofighterin. Also man kann ja nicht sagen, dass die Parteien dieses Thema Ukraine-Krieg nicht auf dem Schirm haben, oder Frau Hartlapp?
Nee, das Thema Sicherheit bewegt die Menschen ja auch. Das sehen wir in den Umfragen. Das ist das wichtigste Thema für viele Bürger in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern. Und dass die Parteien sich da positionieren wollen, um auch zu mobilisieren, zu dieser Wahl zu gehen, dass das wichtig ist, das kann man, glaube ich, gut verstehen. Trotzdem ist es ein Thema, was eben vor dem Hintergrund, was ich gerade skizziert habe, schwierig ist, dann auch mit guter Politik, die auf diese Sorgen antwortet, zu füllen. Und gleichzeitig, was die Plakate angeht, finde ich, naja, da steht drauf, wir sind alle für Frieden und Sicherheit. Aber was da eigentlich die Unterschiede sind zwischen den Parteien, wie sie das umsetzen würden auf europäischer Ebene, darüber lernen wir recht wenig. Und das wiederum wäre wichtig für so einen Wahlkampf.
Vassili, wie bewertest du diese Plakate? Also findest du das glaubhaft oder zu wenig konkret?
Ich finde es zu wenig konkret und ich finde, da wird mit dem Wort Frieden unzulässig gespielt. Denn ich befinde mich in einem Land, wo die Menschen sich nichts sehnlicher wünschen als Frieden. Aber was bedeutet Frieden aus Sicht der Menschen in der Ukraine? Das bedeutet, dass es einen solchen Frieden gibt, dass sie sich keine Sorgen davor machen müssen, dass irgendwann wieder Drohnen und Raketen auf ihre Häuser fliegen. Und ein solcher Frieden ist gerade nicht greifbar. Es gibt verschiedene Initiativen, um diesem Frieden näher zu kommen. Das ist einerseits die diplomatische Initiative, das ist der Friedensgipfel, der in der Schweiz stattfinden wird und bei dem die Ukraine hofft, dass sehr, sehr viele Staaten daran teilnehmen. Und das ist aber zeitgleich, und das betonen auch alle Diplomaten, mit denen wir im Hintergrund sprechen, die sagen, es ist leider mit Russland nicht möglich, nur Diplomatie zu machen, sondern die Ukraine braucht dafür auch militärische Erfolge. Das heißt, die Parteien, die es ernst meinen mit dem Begriff Frieden im Sinne der Ukraine, im Sinne der europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung, die müssten auch klar benennen, dass dieser Frieden damit einhergeht, die Ukraine auch weiter militärisch zu unterstützen, damit die Menschen sich hier verteidigen können, damit das Leben von Zivilisten geschützt wird und nicht, wie wir das sehen, Menschen an einem Samstagnachmittag in Kharkiv im Baumarkt sterben müssen, weil Gleitbomben da drauf fliegen.
Mhm. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die stellt ja das Thema Ukraine auch in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs. Und sie sagt aber auch, dass sie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit rechten Parteien, wie beispielsweise der Partei Fratelli d'Italia von der italienischen Ministerpräsidentin Meloni, nicht ausschließt, solange diese Parteien oder die Abgeordneten dieser Parteien im EU-Parlament eben die Unterstützung der Ukraine ganz vorne anstellen. Trotzdem geht es ja da eben um Bündnisse mit Parteien, die rechteren Fraktionen angehören, zu denen auch Parteien angehören, die eben die Sicherheit der Ukraine nicht an allererster Stelle stellen. Frau Hartlapp, ist das denn eine kluge Strategie, die der Ukraine am Ende nutzt, oder geht es da eher um Macht?
Na, ich würde sagen, da geht es schon eher um Macht aus meiner Wahrnehmung. Frau von der Leyen braucht eine Mehrheit, wenn sie als Kommissionspräsidentin wiedergewählt werden wird. Die braucht eine Mehrheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament. Das war auch 2019 so. Da musste sie sozusagen Wahlversprechen gegenüber den sozialdemokratischen Fraktionen im Europäischen Parlament machen mit dem europäischen Mindestlohn, was da das Spitzenthema im Wahlkampf gewesen war. Der Green Deal, den können wir auch erklären, dadurch, dass sie die Unterstützung der Grünen wollte. Und auch jetzt ist wieder die Frage, was für Politik bedeutet das dann nachher, wenn man die Mehrheiten rechts und bei rechtspopulistischen Fraktionen einwirbt. Und da denke ich, die Ukraine-Unterstützung ist von Frau von der Leyen so ein bisschen als zentrales, normatives Thema der EU aufgestellt worden. Damit versucht sie zu unterscheiden zwischen denen in diesen rechtspopulistischen Fraktionen, die auch als Mehrheitsbeschaffer legitim sind, weil sie sich dafür einsetzen. Aber da fällt ganz viel hinten runter, nämlich andere Grundwerte der EU. Wenn wir auf Asyl- und Migrationspolitik gucken, oder auch Fragen von Rechtsstaatlichkeit. Also ich meine, Meloni baut in Italien gerade diesen Staat um zu neofaschistischen Strukturen. Will man das wirklich? Will man wirklich mit diesen politischen Akteuren gemeinschaftliche Politik machen?
Vassili, aus deiner Perspektive, wenn du dir diese Zusammenarbeit mit rechteren Parteien anschaust, auf Basis dieser Ukraine-Unterstützung, hältst du das für sinnvoll oder ist das gefährlich?
Es ist grundsätzlich gefährlich, dass die Europäische Union oder europäische Staaten immer weiter nach rechts rücken. Das ist eine bedrohliche Entwicklung, auf die demokratische Parteien, Mitte-Links-Parteien mit Inhalten antworten müssen. Also die Inhalte müssen sich in letzter Instanz durchsetzen. Gleichzeitig ist die Sicherheit und der Frieden in Europa so gefährdet wie nie. Denn Russland wird nicht in der Ukraine Halt machen, wenn die Ukraine nicht ausreichend unterstützt wird. Das ist Ursula von der Leyen bewusst. Deshalb setzt sie darauf, Koalitionen zu finden, um diesen Frieden und diese Sicherheitsordnung zu verteidigen, damit die Europäische Union auch handlungsfähig bleibt. Das ist ein extrem schmaler Grat, das ist extrem schwierig und wir sehen ja in diesem Krieg, am Beispiel dieses Kriegs, dass eine totalitäre Autokratie wie Russland natürlich viele Dinge schneller und einfacher machen kann, weil dort die Macht gebündelt ist, weil dort Menschenrechte keine Rolle spielen, weil dort Opposition und kritisches Denken keine Rolle spielen. Das alles wird unterdrückt im eigenen Land, das alles wird unterdrückt mit Blick auf andere Länder, da gibt es keine Regeln. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die Europäische Union anfangen sollte, Regeln zu brechen, im Gegenteil. Aber das heißt schon, sich diese Realitäten bewusst zu machen und Lösungen dafür zu finden.
Und gleichzeitig sieht man jetzt im Wahlkampf zum Beispiel, dass sich die rechten Fraktionen im EU-Parlament, es gibt da ja vor allem zwei, einmal die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer, die halt momentan 64 Sitze, da ist zum Beispiel Giorgia Melonis Partei Fratelli d'Italia Teil davon. Und dann gibt es ja noch die Fraktion Identität und Demokratie, kurz ID. Aktuell nur noch 49 Mitglieder, weil die AfD jetzt eben aus dieser Fraktion rausgeflogen ist. Und in dieser Fraktion ist auch der Rassemblement National von Marine Le Pen. Und immer häufiger hört man, dass es einen Zusammenschluss dieser beiden Fraktionen nach der Wahl geben könnte. Ist das jetzt vielleicht denn deswegen, auch weil Ursula von der Leyen das vielleicht auch vermutet, dass das passieren könnte, jetzt ihr Versuch, sich vielleicht Giorgia Meloni mit ihrer Fraktion EKR noch vorher ins Boot zu holen, um das zu verhindern, Frau Hartlapp?
Nein, ich weiß nicht, wie stark da mit Verhinderungstaktiken im Vordergrund stehen, aber ich glaube schon, dass das eine ganz wichtige Überlegung ist. Also die Frage, sind diese rechtspopulistischen Parteien, die nationalen Parteien, die ins Europäische Parlament gewählt werden, in welcher Form können die eigentlich ihre Macht bündeln? Und ist es dann nicht strategisch die bessere Alternative, daraus einige noch rauszulösen und mit denen koalitionsfähig zu sein? Nun muss man aber sagen, dass das bei jedem Wahlkampf auch diese Tendenzen gab. Es gab auch 2019 vorher Treffen, so wie wir das dieses Jahr in Spanien gesehen haben mit Vox. Das gab es auch von der Lega in Italien vorher mit den anderen Rechtspopulisten. Und gleichzeitig sind es zwei unterschiedliche Fraktionen, also Gruppen heißt es im Europäischen Parlament, die auch unterschiedliche inhaltliche Positionen vertreten. Also die EKR ist noch relativ gemäßigter. Gerade wenn es um die Frage geht, wollen wir eigentlich gar keine europäische Integration mehr oder wollen wir sie eigentlich nur etwas umbauen und verändern. Ja, und die sind durchaus auch bei einzelnen Politikinhalten in dieser Legislaturperiode in die Mehrheitsbildung einbezogen worden. Das gilt für die Idee nicht wirklich, also für Identität und Demokratie. Die haben die radikaleren Positionen, sind noch mal europakritischer. Und interessant ist jetzt, dass wir eigentlich 2019 eher einen Aufwuchs bei diesen rechteren, extremeren Identität und Demokratie beobachtet haben. Was die Umfragen jetzt zeigen, ist eigentlich, dass EKR stärker gewinnt. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie die parteipolitische Lage in den Nationalstaaten ist. Also welcher Wettbewerb findet da eigentlich statt? Weil die wenigsten Länder haben Parteien in beiden Fraktionen. Ja, das ist in Belgien so, das ist in Italien so, aber in den meisten anderen Ländern nicht so. Das heißt, die Frage, wo sind eigentlich die großen Länder, die viele potenziell neue Abgeordnete mitbringen, ist auch ganz entscheidend für die Frage, gibt es dann ein oder zwei Fraktionen, welche ist die größere, bleiben große Parteien wie Fidesz raus oder gehen die eigentlich rein in eine dieser Fraktionen? Und das lässt sich im Moment noch so schlecht antizipieren und deswegen ist es bei Ursula von der Leyen vielleicht der Versuch, da strategisch vorzugehen, aber ob das dann nachher so aufgeht und wie sich das dann formieren wird, ist noch völlig unklar aus meiner Perspektive.
Ist denn dieser Erfolg dieser gemäßigteren Parteien auch damit zu erklären, dass sich Parteien wie Fratelli d'Italia dann eben doch hinter die Ukraine stellen?
Naja, der Erfolg, also im Moment, warum die einen Aufwuchs prognostiziert haben, liegt eben auch an den starken Zuwächsen in großen Ländern wie in Italien. Das stimmt schon. Ob das da so viel mit der Ukraine-Politik zu tun hat, also Meloni ist ja nicht wegen ihren, den Italienern nicht wegen ihrer Ukraine-Position gewählt worden.
Vassili, wenn du dir diesen Rechtsruck, wenn man ihn so nennen will, anschaust in Europa, wie schaust du aus einer ukrainischen Perspektive darauf?
Die ukrainische Perspektive ist eine andere. Die ukrainische Perspektive setzt sich nicht so theoretisch mit den Entwicklungen in Europa auseinander, sondern sie setzt sich sehr konkret damit auseinander, was kommt hier an Hilfe und was kommt hier nicht an. Wer unterstützt die Ukraine in ihrem Überlebenskampf und wer unterstützt die Ukraine nicht? Die Menschen hier haben die Frage, wenn sie ins Bett gehen, wird mich eine Drohne oder eine Rakete treffen? Muss ich mit meinen Kindern in die U-Bahn oder in den Keller laufen? Wie wird dieses Land wirtschaftlich überstehen? Wie kriegt man Getreide exportiert, wenn man Angst haben muss, beschossen zu werden? Hier fliegen keine Flugzeuge seit mehr als 2 Jahren, weil das Einzige, was fliegt, Drohnen und Raketen sind. Das ist die Lebensrealität in der Ukraine. Das heißt, hier hat man natürlich politische Positionen, hier hat man natürlich Gedanken, hier wünscht man sich ein liberales Europa, dessen Teil man dann irgendwann auch selber wird als Teil der Europäischen Union. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es wirklich eher die Frage, wer liefert was, wer unterstützt wie und nicht nur mit Worten, sondern eben mit Taten.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, die Ukraine wünscht sich, Teil der EU zu werden. Wenn man sich jetzt den Erfolg der rechten Parteien anschaut und vielleicht dann in Zukunft doch auch nochmal erstarken, eventuell der Fraktion ID oder auch Erfolge der AfD, die ja eben nicht für diesen EU-Beitritt sind, könnte das dann nicht auch zu einem Problem werden, wenn das EU-Parlament rechter wird?
Die Ukraine beobachtet natürlich, dass auch der russische Staat versucht, Einfluss zu nehmen massiv auf die Entwicklungen in der Europäischen Union, dass der russische Staat gewisse Parteien, gewisse rechte Parteien unterstützt, über Umwege natürlich, das ist alles nicht ganz direkt nachweisbar, aber es sind ja an verschiedenen Stellen Verbindungen schon deutlich geworden, aber die Überzeugung von der Europäischen Union als das, wonach man sich sehnt in der Ukraine, das ist geblieben. 7. Also man sieht das größer als nur jetzt von einer Wahl abhängig. Man sieht die starken Institutionen, man hofft darauf, vor allem die ukrainische Zivilgesellschaft, dass man mit Hilfe von Brüssel diesen eigenen Reformprozess auch gehen kann, dass man die eigenen Institutionen fit macht, dass man die Korruption im eigenen Land wirklich nachhaltig bekämpfen kann. Das ist die große Hoffnung der Menschen und die Hoffnung von einem starken Europa, von einer starken Europäischen Union, die lebt weiter.
Frau Hadlapp, wenn Sie auf diesen möglichen EU-Beitritt der Ukraine in Zukunft schauen, was könnte sich da denn durch die Wahlen verändern?
Naja, mit Blick auf den Rechtsruck, über den wir gerade gesprochen haben, würde ich sagen, ja, es gibt mehr euroskeptische Positionen, aber die sind gerade bei diesen außenpolitischen Fragen ja nicht einig. Das ist was, was wir in einem Forschungsprojekt untersucht haben. Wie haben die eigentlich in den letzten 20 Jahren abgestimmt? Mhm. Haben die gemeinsam abgestimmt, wenn es um zentrale Themen ging, oder sind das dann eigentlich zerstreute Einzeloppositionen gegen europäische Politik, die eben relativ wenig Einfluss nehmen? Und was wir sehen, ist, es gibt Themen, bei denen sind sie eher einig, wenn es um Migration geht, wenn es um Klimapolitik geht, LGBTQ-Rechte, das sind Themen, da sehen wir das, dass es potenziell auch einen Rechtsruck mit einer anderen Einfluss auf Europapolitik gibt. Aber gerade bei Außenpolitik oder auch bei der Frage, wie wird eigentlich Geld in der EU verteilt, und auch das ist ja total wichtig für die Frage eines Ukraine-Beitritts, sind diese Parteien in sich ganz stark gespalten. Die vertreten dann eher national ausgerichtete Positionen. Und das ist sozusagen das, was es so schwierig macht, da Aussagen zu treffen.
Ist das auch so ein Grundproblem der EU eigentlich? Also dieses, dass man das Gefühl hat, oft wird dann doch nicht zusammengedacht. Also dass diese einzelnen Nationalinteressen dann so stark sind, dass man am Ende nicht zusammenkommt?
Ja, also das ist natürlich total komplex. Also wir haben unterschiedliche Parteien, wie wir das aus dem Nationalstaat kommen, und es kommt eine zusätzliche Ebene dazu. Es geht auch ganz oft um völlig legitime nationalstaatliche Interessen, die eben unterschiedlich sind. Und das macht die Politikgestaltung in der EU, das hat Vassili Golod ja eingangs gesagt, so komplex, aber auch so spannend, ja, und so lebhaft. Da sind unterschiedliche Koalitionen, je nachdem, um was es geht, sichtbar. Aber wenn wir wirklich fragen, was verändert denn potenziell inhaltlich auch ein Erstarken der Rechten im Europäischen Parlament, dann ist natürlich diese Frage, in welchen Politikfeldern ist es eigentlich wahrscheinlicher relevant. Und da, denke ich, ist die Außenpolitik eine, wo es eher unwahrscheinlicher ist. Und das Zweite, was relevant ist, sind die denn eigentlich koalitionsfähig oder gibt es gemeinsame Positionen mit einer bürgerlichen, konservativen Fraktion im Europäischen Parlament? Weil das beeinflusst, ob das Europäische Parlament überhaupt zu einer Mehrheit kommt. Und der dritte Punkt, der meiner Meinung nach oft nicht mitbedacht wird, ist, das Europäische Parlament als Ganzes ist ja dann nur stark und einflussreich, auch sich durchzusetzen gegenüber dem Rat oder der Europäischen Kommission, wenn man mit einer möglichst einheitlichen Stimme spricht. Das heißt, in dem Moment, wo es eher um Blockade geht, entmachtet man sich auch gegenüber den anderen europäischen Institutionen und lässt dann solche Fragen der Gestaltung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik eher in den Händen des Rats oder der Kommission, die natürlich auch Rechtspopulisten haben.
Vassili, würdest du dir denn da auch eine Stärkung des EU-Parlaments wünschen, um vielleicht dann auch ukrainische Interessen zu stärken, oder dass man da das Gefühl hat, okay, und da wird jetzt eben mit einer einheitlichen Stimme gesprochen?
Unabhängig von der Ukraine wünsche ich mir ein starkes europäisches Parlament. Vielleicht noch ein Gedanke zu dem Thema europäische Öffentlichkeit. Okay. Wer schon mal aus Brüssel berichtet hat, von einem Gipfel zum Beispiel, weiß, die sitzen da die ganze Nacht zusammen und überlegen europäisch, wie lösen wir was, und kommen dann zu Ergebnissen. Nur werden diese Ergebnisse dann nicht gemeinsam präsentiert, sondern es gibt zeitgleich Pressekonferenzen, und dann steht da Olaf Scholz und sagt, warum das Ergebnis gut für Deutschland ist, und Emmanuel Macron steht da und sagt, warum das Ergebnis und was daran gut für Frankreich ist. Und ich würde mir wünschen, dass alle gemeinsam da stehen und sagen, warum dieses Ergebnis gut für Europa ist. Und wenn wir uns dem nähern, wenn wir einer europäischen Öffentlichkeit näher kommen, dann glaube ich, wird auch ein größeres Verständnis für europäische Politik in den einzelnen Staaten entstehen. Das ist zumindest meine Hoffnung, und das ist eine Frage, die ich mir immer gestellt habe.
Ja, das soll uns jetzt auch noch mal weiter beschäftigen, weil vielleicht dieses fehlende Zusammensprechen auch ein Grund dafür ist, dass die Wahlbeteiligung bei EU-Wahlen immer relativ gering ist. Also dass vielleicht auch die Kompetenzen des EU-Parlaments in der Gesellschaft nicht so klar sind, nicht so verfangen. 2019 lag die Wahlbeteiligung bei 51% insgesamt, also in der gesamten Europäischen Union. In Deutschland war es etwas höher bei 61%. Frau Hartler, warum ist das so? Also ist das dieser Grund, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, naja, was entscheidet eigentlich das EU-Parlament?
Ja, ich glaube, es gibt einen starken Kontrast zwischen dem starken Einfluss, den die EU eigentlich heute auf weite Teile des Lebens von vielen Bürgern in der EU hat. Ja, und da geht es nicht nur um die Errungenschaften, wenn wir reisen oder wenn wir Erasmus-Programme machen, sondern eben auch auf die Handlungsmöglichkeiten nationaler Politik. Also Haushaltspolitik oder sowas ist ganz stark beeinflusst von der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Und darüber gibt es, glaube ich, in der Bevölkerung nicht ausreichend Bewusstsein. Warum? Weil diese europäischen Wahlen eigentlich eher als das wahrgenommen werden, was wir in der Politikwissenschaft Second-Order-Elections nennen. Also Wahlen, bei denen es um weniger geht und wo man dann eher gemäß der Interessen an der First-Order-Election abstimmt. Das heißt, man straft die nationale Regierung möglicherweise für nationale Politik ab. Die europäischen Inhalte sind gar nicht Gegenstand der Wahlentscheidung. Und das führt dann dazu, dass tendenziell eben Regierungen abgestraft werden, tendenziell kleine Parteien Stimmenaufwuchs haben bei den EP-Wahlen und dass die Wahlbeteiligung niedrig bleibt, weil man eben die Idee hat, es geht um so wenig. Und ich glaube, es geht um ganz, ganz viel.
Mhm. Vassili, die Ukraine möchte unbedingt in die EU. Hat man vielleicht da dann auch manchmal das Gefühl, naja, hier in Deutschland, wir sind Teil der EU, wir schätzen das vielleicht gar nicht so wert, was für Möglichkeiten das auch bietet?
Das ist absolut so. Das Thema Freiheit, das Thema Frieden, das sind Dinge, die in Deutschland zwar immer wieder genannt werden, aber in der Ukraine stelle ich fest oder beobachte ich, wie diese Gesellschaft seit inzwischen ja mehr als 10 Jahren sehr aktiv dafür kämpft, dass sich eine aktive Zivilgesellschaft diesen Weg in Richtung Europäische Union immer weiter erkämpft, anfangs gegen die eigene Regierung, die sie unterdrücken wollte, in Kauf genommen hat, dafür zu sterben auf dem Maidan. Das ist in Deutschland nicht so. Da ist man daran gewöhnt, dass das gegeben ist. Und an der Entwicklung, an dem Rechtsruck in Europa sehen wir, es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass du demokratisch gesinnte Politikerinnen und Politiker hast, die einen politischen Kurs ausgeben. Und natürlich spielt da mit rein, was machen die da, wie arbeiten die da. Ich erinnere mich an den vergangenen Wahlkampf, da hast du dann irgendwie Spitzenkandidaten, Manfred Weber, Franz Timmermans, die werden dann als große Spitzenkandidaten präsentiert und am Ende wird Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin und dann fragen sich viele Leute, warum ist das so? Ich habe die doch irgendwie gar nicht gewählt. Das heißt, man kann auch da sich Gedanken machen, ob Menschen in Europa die Möglichkeit bekommen, wirklich direkter Einfluss darauf zu nehmen, wer an der Spitze auch der Kommission steht. Das sind ja alles keine neuen Gedanken, aber die muss man sich, glaube ich, immer mal wieder stellen und muss man auch immer mal wieder diskutieren.
Vielleicht direkt dazu, Frau Hartlapp, also war das zum Beispiel ein Fehler, der viele Menschen verunsichert hat, enttäuscht hat oder muss man das verändern, eine Direktwahl einführen der Kommission?
Ja, da teile ich die Einschätzung von Vassili Golot. Das war ein ganz schlechtes Signal. Ja, erst zu sagen, wir haben Spitzenkandidaten und dann jemand anders aus dem Hut zu zaubern, das ist schwierig zu vermitteln. Und es ist interessant, dass wir im Vergleich mit den 2019er Wahlen, wo natürlich auf den Plakaten sehr oft Manfred Weber abgebildet war, weil der auch vielen bekannt war, das war ja ein Deutscher, der war stark in den Medien sichtbar. Diesmal geht es gar nicht so sehr um die Spitzenkandidaten. Ja, also ich habe den Eindruck, der Wahlkampf ist diesmal viel stärker von nationalem Personal geprägt. Mhm. Und es geht nur selten um wirklich Fragen inhaltlicher Ausrichtung der EU. Ja, es geht darum, gegen was man eigentlich ist. Das ist ein wichtiges Signal für Wahlentscheidungen, klar. Aber ich würde mir doch wünschen, dass nicht nur über die Frage generelle Zustimmung zu einem liberalen Europa ja oder nein abgestimmt wird, sondern auch die Frage, welche inhaltlichen Positionen vertreten die Parteien, wo macht es einen Unterschied, welche Politiken sie eigentlich dann im Europäischen Parlament vertreten werden. Ich habe eben genannt Wirtschaft und Währungsunion. Die Frage, gibt es eigentlich in der Zukunft noch die Aufnahme gemeinsamer Schulden? Das wird ganz zentral sein für die Frage, in welchen Bereichen die EU eigentlich auch aktiv Politik gestalten kann. Wie soll eine europäische Industriepolitik aussehen? Also wir reden viel über den Green Deal. Aber wie kriegt man das eigentlich hin, dass der auch im Interesse von Arbeitnehmern, im Interesse von Landwirten gut implementiert wird? Da bräuchte es ja mal ein paar Ideen, mit denen man auch Bürger überzeugen kann, dass dieses EU-Projekt ein gutes ist. ist. Und davon sehen wir sehr wenig.
Ja, das Interessante ist aber ja, dass zumindest, also ich finde vor allem im vergangenen Jahr, man dann doch schon gesehen hat, naja, ein bisschen Macht hat das EU-Parlament dann doch. Also es ist ja grundsätzlich so, dass kein Gesetz auf EU-Ebene mehr ohne die Zustimmung des EU-Parlaments verabschiedet werden kann. Aber Sie haben gerade schon das Stichwort Landwirte genannt. Das war ja zum Beispiel eine Entscheidung des EU-Parlaments, da wieder die Kürzung der Subventionen ein bisschen zurückzufahren. Dann haben wir das Migrationspaket. Das sind Entscheidungen, die man im Einzelnen auch nochmal besprechen könnte, vielleicht auch kritisieren kann. Aber es hat trotzdem gezeigt, dass da schon auch Entscheidungskompetenzen sind. Und ich glaube, das hat vielleicht auch bei der Bevölkerung, ist das angekommen, oder Frau Hartlapp? Also, dass man da gesehen hat, naja, im Zweifel kann das EU-Parlament schon was entscheiden.
Ja, das Europäische Parlament hat Einfluss. Das hat mit jedem Integrationsschritt an Macht gegenüber den anderen Institutionen gewonnen. Und das ist auch wichtig und richtig so, um die EU demokratisch zu legitimieren. Ich weiß allerdings nicht, ob in der Wahrnehmung der Bevölkerung nicht eigentlich der Protest der Landwirte in Berlin auf der Straße viel, viel dominanter war als jetzt die Entscheidung des Europäischen Parlaments. Und das ist näher dran. Das ist auch verständlich, dass die nationale Politik mobilisiert. Aber ich denke doch, dass die Parteien sich ein bisschen, ich sag jetzt mal, mehr Mühe geben könnte, positiv formuliert, dass man eben diese europäischen Themen auch auf die Agenda setzt, wenn es um europäische Politik geht und dass man auch mit Personal wirbt, was wirklich in Brüssel dann Politik gestaltet. Also Frankreich diskutiert gerade, letztes Wochenende gab es ein TV-Duell zwischen dem Spitzenkandidaten der Rechtspopulisten, Bardella, der hat diskutiert nicht mit einem Spitzenkandidaten einer anderen Partei fürs Europäische Parlament, sondern mit dem Premierminister. Mhm. Ja, warum setzt man denn da nicht jemanden hin, der dann auch im Europäischen Parlament sitzen wird und Politik gestalten wird? Das verzerrt ja irgendwie in der Wahrnehmung der Bevölkerung auch das, um was es da wirklich geht.
Ja, hat auch immer so das Gefühl, dass EU-Politik dann so zweitklassig ist, oder?
Genau, dann sind wir wieder bei dem, was ich eben als Second-Order-Election beschrieben hat. Es ist ja gut, wenn man versucht, Bürger zu mobilisieren, auch mit Fragen, die wichtig sind. Aber es muss auch was sein, wo die EU eigentlich wirklich Gestaltungsmacht hat, weil sonst funktioniert diese Legitimationskette nicht. Dann können die Bürger mit der Wahl ja gar nicht Einfluss darauf nehmen, welche Politik gemacht wird. Die EU kann ihre Politik nicht legitimieren. Und es gibt Gewinner und Verlierer bei den Entscheidungen, die dort getroffen wird. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man dem nicht gerecht wird mit so einem Wahlakt, dann wird so ein Grundversprechen von Demokratie auch verletzt, nämlich dass es einen Unterschied macht, ob man wählen geht oder nicht. Mhm. Und man stärkt damit Stimmen, die sagen, naja, in Brüssel die Elite macht sowieso, was sie will. Und dann denken die Bürger, naja, stimmt, sehe ich ja auch.
Vassili, du hast vorhin schon mal so ein paar Punkte genannt, die es zu verändern gibt, aber vielleicht jetzt auch noch mal ganz konkret in diesem Wahlkampf. Also was braucht es, um die Entscheidungsmacht der EU auch stärker in der Bevölkerung zu verankern?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es mit der EU so ist wie mit der ARD. Die Europäische Union ist verdammt wichtig. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist verdammt wichtig. Ne? ZDF, Deutschlandfunk natürlich mit einbezogen. Aber die Europäische Union muss sich halt auch irgendwie so fresh verkaufen, wie sie ist. Und das passiert an den wenigsten Stellen. Das heißt, da sind die Abgeordneten selbst gefragt, ihre eigenen Kanäle zu nutzen. Und nicht nur digital, sondern wirklich auch aktiv im Land unterwegs zu sein und für ein starkes Europa zu werben und ihre Arbeit einfach auch besser zu erklären. Da sind aber auch in der Tat Medien vielleicht auch stärker gefragt, sich Gedanken zu machen, wie kann man Europa, wie kann man die Europäische Union besser erklären. Mir würde jetzt spontan, ich freue mich auf Zuschriften, kein richtig geiler EU-Podcast einfallen. So, also wirklich Politik in einfach, aber trotzdem gut erklärt. Also das sind alles Dinge, glaube ich, die passieren müssten, um diese Prozesse, die wichtigen Prozesse, die großen Prozesse, die stattfinden, besser, verständlicher und greifbarer zu machen. Vielleicht auch wirklich, auch da ist mir keine Prozentzahl bekannt, aber ich habe das Gefühl, dass EU-Politikerinnen und Politiker in Talkshows unterrepräsentiert sind. Warum? Sie sind an allen wesentlichen Entscheidungen beteiligt. Also auch da Appell an die Kolleginnen und Kollegen, da vielleicht mehr Einladungen rauszusenden und Europa dadurch sichtbarer zu machen.
Ich stimme dir dazu, Vassili. Aber wir haben ja eben gesehen, ab und zu, jetzt in den vergangenen Monaten, gab es dann doch diese vielleicht bahnbrechenden EU-Entscheidungen beziehungsweise Entscheidungen, die dann doch Einfluss hatten. Frau Hartlapp, glauben Sie, die EU ist trotzdem langsam auf dem Weg dahin, eben in ihrer Kompetenz zu wachsen?
Ja, die EU ist auf jeden Fall auf dem Weg, in ihrer Kompetenz zu wachsen. Das sehen wir. Es gibt immer mehr Politikbereiche, in denen die EU ganz stark Einfluss nimmt. Aber das macht es eben nicht einfacher, weil das so komplex ist, damit auch auf nationaler Ebene Politik zu machen. Und es gibt so einen Reflex, auch bei Regierungen, das haben wir eben schon thematisiert, gute Politik aus Brüssel eher als die eigene zu verkaufen und bei der schlechten zu sagen, oh, das müssen wir aber jetzt machen, weil es aus Brüssel kommt. Und das ist im Einzelfall verständlich, warum das so passiert. Aber das ist ein echtes Problem für dieses europäische Integrationsprojekt.
Mir fällt sofort zum Beispiel der Verbrennungsmotor an. Das ist ja so zum Beispiel eine Entscheidung, wo das dann hier in Deutschland auch so verkauft wurde, naja, die EU drückt uns das jetzt auf. Und sowas passiert dann immer wieder.
Ja, da haben wir viele, viele Beispiele. Ich glaube, das ist wirklich auch eine Herausforderung für nationale Parteien, also diese komplexe Politik gut zu erklären, wenn es doch eigentlich so verlockend ist, gleichzeitig zu sagen, oh, da müssen wir was machen, was wir gar nicht wollen und dann dieses Personal, was weniger bekannt ist, in den nationalen Talkshows zu präsentieren, weil man dann denkt, naja, dann schalten sie vielleicht ganz ab, also vielleicht verliert man einen Wähler auch. Das sind so Entscheidungen, die, glaube ich, sehr strategisch getroffen werden.
Und wie gefährlich das ist, haben wir ja am Beispiel des Vereinigten Königreichs gesehen. David Cameron ist als Premierminister immer wieder nach Brüssel gefahren, hat gute Sachen für UK erstritten, kam dann immer wieder zurück nach London, hat gesagt, ja, das Gute, das sind alles wir und das Schlechte, das ist alles Brüssel. Und als er dann gesagt hat, naja, stimmt mal ab für Remain, weil die EU ist immer noch besser für uns, haben die Leute sich verarscht gefühlt und gesagt, naja, du hast doch immer gesagt, Brüssel ist schlecht, wieso sollen wir jetzt doch für Brüssel stimmen? Und das ist die Gefahr, genau dieser Populismus, genau diese falsche innenpolitische Verkaufe.
Es gibt aber auch andere Beispiele. Ich will jetzt nichts Lobendes über Marine Le Pen sagen mit ihren Positionen, aber was wir da im Präsidentschaftswahlkampf gesehen haben, beim ersten Mal, als sie gegen Macron kandidiert hat, dass sie tatsächlich ihre Position, eine sehr europakritische Position, sie hat ja mit einem Euro-Austritt geliebäugelt, dass das war, wo die Bürger gesagt haben, nee, das wollen wir dann doch nicht. Und das ist eine der zentralen Erklärungen, warum sie sich gegen Macron nicht durchsetzen konnte, war diese sehr euroskeptische Position. Und wir sehen auch, dass das zu einer Veränderung des Rassemblement National in den europapolitischen Positionen geführt. Also die Bürger haben schon Macht, Einfluss darauf zu nehmen, will ich sagen. Das passt gut rein in eine generelle Strategie, die Franzosen sprechen von der Entteufelung, Dédébolisation, Marine Le Pen, eben viel weniger radikal aufzutreten, bei inhaltlich durchaus weiterhin sehr rechten und rechtspopulistischen Positionen, aber auch in der Europapolitik sanftere Positionen zu vertreten, um mehrheitsfähig zu sein.
Wobei man natürlich da immer schauen muss, wie sehr kann man dem eigentlich trauen, diesem Gemäßigteren, oder?
Ja, aber ich glaube, die steuern ja auf ein Drittel Unterstützung bei den Wählern zu, also liegen je nach Umfrage so bei 32-33% im Moment, die Regierungspartei bei gerade mal 15%. Und diese Masse an Wahlunterstützung, die kann man eben nur kriegen, wenn man weiterhin für Europa ist. Möglicherweise ein anderes Europa, aber nicht komplett dagegen. Und das hat sie gelernt bei diesem nationalen Wahlkampf, in dem Europa eine große Rolle gespielt hat.
Aber dann schon eben auch spannend, dass der Bevölkerung es wichtig ist, dass es diese Institution, Europäische Union, dieses Zusammendenken gibt.
Das Zusammendenken, auch den gemeinsamen Binnenmarkt mit der wirtschaftlichen Prosperität, die da dran hängt. Wenn man aus dem Euroraum rausgehen würde, das hätte ja, das haben wir beim Brexit auch gesehen, was das für Konsequenzen hat, nicht mehr Teil dieses Projekts einer Wirtschafts- und Währungsintegration zu sein. Und davor haben die Leute Angst.
Das war ja auch mein erster Gedanke, dass ich Sorge davor habe, dass eben dieses Zusammendenken der Europäischen Union, auch dieses Zusammenstehen, vor allem eben vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, dass das fallen könnte irgendwann, dadurch, dass es diese Zersplitterung gibt und dass eben Parteien, rechtere Parteien, die vielleicht dann am Ende doch nicht hinter diesem Gedanken der Europäischen Union stehen, an Macht gewinnen. Schauen wir mal auf die zweiten Gedanken, kommen wir mal langsam zum Ende dieser Sendung. Vassili, im Hinblick auf die Ukraine nochmal, ist die Europäische Union den Herausforderungen der Zukunft gewachsen?
Mein zweiter Gedanke ist, dass wir die Ukraine und die Europäische Union nicht getrennt voneinander sehen sollten. Die Ukraine geht in Richtung Europäische Union. Die Europäische Union unterstützt die Ukraine und die Ukraine wird irgendwann Teil dieser Europäischen Union sein. In der Ukraine geht es um die Zukunft der Europäischen Union, weil es um den Frieden und die Sicherheit in Europa geht. Und was die Frage nach der Herausforderung angeht, die Europäische Union muss es sein. Wenn sie es nicht ist, dann ist der Frieden und ist die Sicherheit in Europa in Gefahr. Und das muss und ist hoffentlich allen Verantwortlichen bewusst.
Frau Hartler, was ist Ihr zweiter Gedanke zur Zukunft der Europäischen Union?
Naja, ich teile das, dass die Herausforderungen sehr, sehr groß sind. Ich glaube, dass es eben Teil dieses Integrationsprozesses, dass es auch sehr unterschiedliche Interessen gibt, dass es die geben muss, dass die auch legitim sind. Nationalstaatliche Interessen, aber auch unterschiedliche parteipolitische Positionen zu diesem Integrationsprozess. Und die Herausforderung ist nun wirklich, daraus trotzdem gute Politik zu machen, indem man eben konstruktiv zusammenarbeitet und diese EU auch so zu reformieren, dass sie handlungsfähiger wird angesichts dieser Herausforderungen. Ich glaube, das ist so das, wo ich vielleicht trotz der Prognosen über die Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament dann doch die Hoffnung habt, dass diese Integration reformfähig ist, handlungsfähig bleibt und die Fähigkeit hat, sich mit unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen.
Miriam Hartlapp, Vassili Golot, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke.
Die EU-Wahlen und der Krieg in der Ukraine. Mir ist grundsätzlich durch dieses Gespräch nochmal bewusst geworden, welch unglaublich komplexe Herausforderung das Projekt Europäische Union an sich ist. Nationalstaats- und Parteiinteressen zu einem großen Gefüge zusammenzubringen und dann so zu kommunizieren, dass uns allen die Tragweite gemeinsamer europäischer Entscheidungen bewusst wird. Im Hinblick auf die Ukraine muss die Europäische Union eine gemeinsame Linie finden. Sie hat keine andere Wahl. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.